Gestern kamen die Nachrichten, dass der diesjährige Augsburger Friedenspreis an den Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, den Heinrich Bedford Strohm, und an den katholischen Kardinal Reinhard Marx geht. Und zwar, weil sie sich für die Ökumene einsetzen. Und die Oberbürgermeisterin von Augsburg hat dann dazu gesagt, mit dieser Auszeichnung würdige man zwei Männer, die den Blick nicht auf Unterschiedlichkeiten lenken, sondern das Gemeinsame betonen. Und was sich jetzt hier im ersten Moment so schön und so friedlich anhört, ist beim genauen Hinsehen ein friedliches Miteinander auf Kosten der Wahrheit. Ja, die katholische Kirche und die evangelische Kirche, die gehen Hand in Hand. Und das, wofür Luther damals gekämpft hat, nämlich von Religion zu Evangelium, von Werken zu Gnade, wird einfach aufgegeben. Und ich möchte mit euch heute ein Gleichnis betrachten. Und da geht es genau um dieses Thema. Es geht um genau diese Frage, Religion oder Evangelium. Und zu Beginn möchte ich mit euch diesen Abschnitt lesen. Das ist Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Er sagte, also Jesus, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Eigentlich eine einfache Geschichte. Jesus erzählt von zwei Menschen, die in den Tempel gehen, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zöllner. Und am Ende sagt Jesus, der Zöllner geht gerechtfertigt nach Hause. So, wenn ich euch jetzt fragen würde, erklärt mir mal bitte, was bedeutet es, gerechtfertigt zu sein? Ja, schlagen wir gleich den Römerbrief auf und dann kann man das ganz gut erklären. Jetzt haben wir aber ein Problem. Den Römerbrief gab es zu der Zeit noch gar nicht. Und es gab überhaupt keine neutestamentlichen Briefe zu der Zeit. Also was haben die Juden damals, was haben die Pharisäer damals unter gerechtfertigt verstanden? Sie kannten diesen Begriff, die kannten den Begriff ja schon, vor allem aus dem Juristischen. Es bedeutet freigesprochen, schuldlos. Aber was haben sie darunter verstanden? Was bedeutet es, vor Gott gerechtfertigt zu sein? Die Juden wussten ja, dass Gott heilig ist und gerecht ist. Das steht oft im Alten Testament oder es wird da sehr oft betont. Ja, und die Juden, die kannten das ja auch vor allem dadurch, dass sie immer wieder Opfer bringen mussten. Immer wieder musste ein Tier für sie stellvertretend sterben. Und das war dann immer noch so demonstrativ. Ein Tier kommt, du legst deine Hand auf das Tier, auf den Kopf vom Tier, schaust ihm wahrscheinlich noch in die Augen und weißt, dieses makellose Tier stirbt jetzt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und es wurde ein Tier nach dem anderen geschlachtet für jeden Einzelnen. Aber in Hebräer lesen wir, dass dieses Blut von den Tieren unsere Sünden nicht wegnehmen kann. Also diese Opfer sind nicht perfekt. Sie sühnen zwar, also sie decken oder bedecken, aber sie sind nicht perfekt, weil sie immer wieder opfern mussten. Sie mussten ständig neu opfern. Es brauchte also ein Opfer, das ein für alle Mal genügt. Eine Folie bitte weiter. Ich möchte einen Abschnitt aus Jesaja 53, die Verse 4 bis 6 lesen, eigentlich sehr bekannt. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Also das Alte Testament spricht schon von diesem Opfer. Da wird jemand kommen, Da wird der Messias kommen, er wird leiden, er wird sterben für uns. Er wird das perfekte Opfer sein. Also es steht bereits im Alten Testament. Aber das Problem mit der Sünde oder das Problem mit diesen Opfern und mit dieser Rechtfertigung, das haben die Juden damals oder die Pharisäer missverstanden oder verfälscht und verdreht. Und was haben sie stattdessen gemacht? Sie haben schon Buße getan, sie waren sich bewusst, dass sie sündigen. Aber sie haben gesagt, indem man gut ist, kann man zu Gott kommen. Indem man Gutes tut, kann man mit Gott versöhnt werden. Indem man gut ist, kommt man in den Himmel. Wir würden heute vielleicht sagen, indem man religiös ist. Man hält gewisse Dinge ein, man erfüllt gewisse Pflichten, die von einem erwartet werden. Und das ist auch das, was ein Großteil der Menschheit heute denkt. Ich tue Gutes. Wenn man Menschen fragt, fragt, denkst du, du kommst in den Himmel? Ja, natürlich komme ich in den Himmel. Ich habe doch das und das Gutes gemacht. Also das Gute überwiegt schon immer irgendwie. Und es reicht, wenn das offensichtlich Gute im Leben überwiegt. Vielleicht meint auch jemand, wie man in den Himmel kommt. Ja, was ist der Himmel? Himmel ist Definitionssache und vor allem müsste man dann erstmal schauen, was sagen die Religionen dazu? Es gibt ja so viele Glaubensrichtungen. Es gibt den Koran, da hast du die 5 Säulen. Du musst deinen Glauben bekennen, du musst richtig beten, du musst anderen helfen, am Ramadan fasten und einmal nach Mekka pilgern, ja, beispielsweise. Dann haben wir den Katholizismus, die 10 Gebote, die Sakramente. Im Buddhismus sagt Buddha, wenn du dich richtig anstrengst, durch gutes Denken und gutes Tun, kommst du ins Nirvana, also einen erleuchteten Zustand. Du kannst es schaffen, aber ohne Hilfe von außerhalb. Du machst es durch eigene Anstrengung. Und im Hinduismus ist man ständig bestrebt, gute Taten zu tun, gute Taten zu vollbringen, um dein Karma zu beeinflussen, weil dein Karma ist ja verantwortlich, was für ein Tier du im nächsten Leben wirst. Also streng dich an, damit du nicht irgendwie so eine Schnecke oder so ein Seeigel oder irgend so ein komisches Tier wirst. Du strengst dich an. Also wir merken, man hat hier ein extremes Angebot. Ich habe jetzt hier nur vereinzelt was aufgeschrieben, das ist nur ein Bruchteil. Aber man kann diese ganzen Religionen, es gibt die 5 Hauptreligionen, dann gibt es Abzweigungen, dann gibt es Sekten, gibt es Unterreligionen, es gibt unfassbar viel. Aber man kann dieses ganze Spektrum kann man in 2 Bereiche aufteilen. Genau. Im Prinzip kann man es so aufteilen. Du kannst selbstgerecht werden oder du kannst es nicht. So einfach ist es. Du kannst selbst gerecht werden oder du kannst es nicht. Vielleicht kann man weitergehen, du kannst von selbst in den Himmel kommen oder ins Nirvana oder dein Karma beeinflussen oder wie du es auch nennen willst. Du kannst es selbst schaffen oder nicht. Vielleicht kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, du kannst selbst gerecht werden oder ein anderer muss es für dich machen. Du kannst selbst gerecht werden oder Gott muss es für dich machen. Und alle Religionen, bis auf das Christentum, wenn wir das Christentum auch als Religion bezeichnen, alle basieren auf diesen menschlichen Leistungen, ausgenommen vom Christentum. Und genau darum geht es hier in diesem Gleichnis. Es gibt diese 2 Lager. Es gibt einmal, du kannst selbstgerecht werden, du kannst nicht selbstgerecht werden. Diese 2 Lager werden hier sehr schön dargestellt. Und Jesus gebraucht dafür 2 Personengruppen. Er sagt einmal die Pharisäer und einmal die Zöllner. Wer sind die Pharisäer? Wenn wir als geübte Predigthörer hören Pharisäer, dann läuten bei uns die Alarmglocken, okay, die Pharisäer sind falsch, die sind schlecht, Jesus hat die kritisiert, die Pharisäer sind böse. Aber damals waren die Pharisäer angesehen. Die Pharisäer hatten einen hohen Stand in der Bevölkerung, sie waren wirklich angesehene Menschen. Sie waren der Maßstab, wenn Leute haben zu den Pharisäern aufgeschaut. Und ich glaube, wenn die Leute dann auf die Pharisäer geschaut haben und sie mit ihrem Leben verglichen haben, war das ziemlich deprimierend, weil die so radikal waren. Vielleicht auch nur nach außen hin, aber trotzdem, es war sehr beeindruckend. Die Pharisäer waren der Maßstab. Und auf der anderen Seite haben wir die Zöllner. Und die Zöllner waren in der Gesellschaft absolut nicht angesehen. Die waren die Verachteten. Sie haben für die Römer gearbeitet. Die haben Steuern eingetrieben. Die waren verhasst. Die galten als Außenseiter, wurden von der Gesellschaft ausgegrenzt. Also haben wir hier einen ziemlich starken Kontrast. Jesus erzeugt hier ein ziemlich starkes Bild. 2 Menschengruppen, die unterschiedlicher kaum sein können. Und Jesus will uns damit hier etwas deutlich machen. Wem erzählt Jesus eigentlich dieses Gleichnis? Hier heißt es in Vers 9, er sagte es aber zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Also es sind Menschen, die sich einbildeten, gerecht zu sein und die andere verachteten. Ja, damals würde man wahrscheinlich die Pharisäer oder die Schriftgelehrten in diese Gruppe packen. Aber heute, also ich würde sagen, das ist die Mehrheit der Menschen, weil viele von sich selbst denken, ich bin gut. Selten wirst du Menschen finden, die sagen, nee, ich komme nicht in den Himmel, also ich bin wirklich nicht gut genug. Vielleicht die Schwerverbrecher, aber die Welt denkt humanistisch. Der Mensch ist von Grund auf gut. Und die Zuhörer, zu denen Jesus hier spricht, das waren Menschen, die unter dieser selbstgerechten Religion der Pharisäer gelebt haben. Das ist nämlich das, was die Pharisäer gelehrt und auch vorgelebt haben. Selbstgerechtigkeit, Werke tun, streng dich an, gib alles. Das wird dich retten. Und ein Opfer von dieser falschen Lehre, von dieser Lüge, von dieser falschen Religion war Paulus. Und Paulus sagt in Philipper 3, die Verse 4 bis 6, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen, okay? Im Hinblick auf das Gesetz untadelig. Er hat dieses Leben gelebt, er hat auf sich selbst getraut. Die Pharisäer, sie haben gefastet, sie haben gebetet, sie haben sich enthalten, sie haben die Schriften auswendig gelernt, sie haben sogar neue Gesetze erfunden, um sich noch mehr einzugrenzen und um noch heiliger zu sein. Und dann gibt es so einen ziemlich ernüchternden Satz von Jesus. Er sagt in der Bergpredigt, in Kapitel 5, in Matthäus 5, Vers 20, sagt er, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Was müssen sich die Juden damals gedacht haben? Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich denn noch krasser leben als diese Pharisäer? Wer kann das denn schaffen? Und ich denke, eine Person, die das auch so ein Stück weit durchgemacht hat, das war Luther. Luther hat extrem gekämpft mit seiner Sündhaftigkeit. Er hat mehrmals am Tag Buße getan. Er hat so darum gerungen, um Gottes Gerechtigkeit. Und dann kam er zu Römer 1, Vers 17, wo steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und der hat begriffen, Gottes Gerechtigkeit wird dem Sünder durch Glauben zuteil. Das war dieses Turmerlebnis, diese Erkenntnis, die Gott ihm gegeben hat. Aber zu dieser Erkenntnis kamen die Pharisäer leider nicht. Und sie lebten in ihrer Selbstgerechtigkeit. Außerdem lesen wir hier, die Pharisäer, also die, zu denen Jesus hier spricht, das waren nicht nur die, die auf sich selbst vertraut hatten, sondern die auch die anderen verachteten. Also sie denken nicht nur groß von sich selbst, sondern sie schauen auch noch auf die anderen herab und das hängt auch irgendwie zusammen. Und dann beginnt die Geschichte folgendermaßen. Ab Vers 10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Also zwei Menschen gehen in den Tempel, um zu beten. Ganz einfach. Aber der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Hier heißt es, der Pharisäer stellte sich hin und nichts gegen diese Gebetshaltung. Es ist nicht falsch, sich hinzustellen. Es gibt verschiedene Haltungen. Man kann sitzen, man kann knien, man kann sich vor den Herrn legen, man kann die Hände zum Himmel heben, man kann so viel machen. Aber das ist an sich überhaupt nicht falsch. Aber ich denke, hier geht es um etwas Bestimmtes. Jesus sagt in der Bergpredigt nämlich auch, wenn du so betest, dich extra hinstellst, dass die Leute dich sehen, dann hast du deinen Lohn schon empfangen. Ja, wenn du dich hinstellst, um zu beten, um von den Leuten gesehen zu werden, dann ist es heuchlerisch. Und ich denke, das ist auch das, was Jesus hier meint. Weil beim Zöllner lesen wir, der Zöllner stand von ferne. Und beim Pharisäer, er stellte sich hin, er positioniert sich und er präsentiert sich. Und dann heißt es, der Pharisäer betet bei sich selbst. Und ich glaube nicht, dass er hier leise für sich selbst gebetet hat, so ins Innere, sondern ich glaube vielmehr, dass es heißt, er spricht ein Gebet über sich selbst oder vielleicht kann man das sogar so überspitzt sagen, er betet sich selbst an. Ja, der Pharisäer betet sich selbst an und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kannst du ihm so etwas unterstellen? Aber wenn wir das Gebet anschauen, dann heißt es hier, also er überschüttet sich komplett mit Lob. Er fängt zwar damit an und sagt, oh Gott, ich danke dir, aber dann geht es nur um ihn. Es geht überhaupt nicht um Gott. Er lobt Gott nicht, er betet Gott nicht an. Es geht nur um ihn. Es ist eine Lobeshymne über sich selbst. Gott, danke. Wofür? Das habe ich doch alles selbst gemacht. Das ist extrem heuchlerisch. Und was auch auffällt, er vergleicht sich hier mit Menschen, ja, mit den niedrigsten Menschen. Menschen, die ja offensichtlich versagt haben. Wie wird man selbstgerecht, wenn man sich mit der falschen Person vergleicht? Und das ist vielleicht auch für uns etwas, das wir uns merken sollten, mit wem vergleichen wir uns? Wie wird man selbstgerecht, wenn man sich mit der falschen Person vergleicht? Er vergleicht sich mit Menschen, die offensichtlich versagt haben. Das sind hier die Räuber, ja, die werden die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher und auch Zöllner. Menschen, die in der Gesellschaft nicht gut angesehen, das war die unterste Schicht, und er vergleicht sich mit ihnen. Mit wem vergleichst du dich? Vielleicht auch jemand, der ständig Probleme hat, vielleicht jemand, der familiäre oder finanzielle Probleme hat. Vielleicht jemand, der offensichtlich mit irgendwelchen Sünden zu kämpfen hat und einfach noch nicht so weit ist wie du. Und du hast dein Leben im Griff und vielleicht schaust du auch ab und zu auf solche Menschen herab. Mit wem vergleichst du dich? Wer ist der Maßstab in deinem Leben? Wenn ihr heute Christian fragen würdet, ist Richard ein guter Triathlet? Christian, was würdest du antworten? Ehrlich, ehrlich gesagt.
Kommt auf den Vergleich
auf. Ja, Herr Kindertier. Eher nicht, also es ist sehr lieb ausgedrückt. Richard ist ein grausamer Triathlet, würde ich sagen, verglichen mit Christian. Bitte eine Folie weiter. Wenn wir allerdings Christian mit Jan Frodeno vergleichen, dem aktuellen Weltmeister, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, er würde wahrscheinlich auch sagen, Christian ist kein guter Triathlet. Im Vergleich, ja, hier sehen wir die beiden, sehr eindrucksvoll. Es ist entscheidend, mit wem wir uns vergleichen. Wenn heute jemand in den Gottesdienst kommen würde und mich vielleicht nicht kennen würde und würde einen der Gemeinde fragen, wie ist denn der Typ da vorne? Ist er gut? Dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, das gehe ich davon aus. Aber wenn ihr dann Gott fragen würdet, Gott, wie ist Richard? Ist das ein guter Mensch? Dann würde Gott sich wahrscheinlich selbst zitieren und sagen, aus Römer 3, da ist keiner gut. Da ist keiner gut. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und Gott würde sagen, vergleich Richard mit Jesus. Und neben Jesus sieht er ziemlich alt aus, wie ein absoluter Versager. Jesus ist der Maßstab. Vielleicht noch eine Veranschaulichung. Wir gehen ja bald wieder wandern, und ich glaube, bei der letzten Wanderung war es ja so, das war ein See und da oben ist und dann ein Berg daneben. Und man sieht so einen starken Kontrast. Man sagt, boah, ist das eine Höhe, also da hochzulaufen, das ist ja ein riesiger Höhenunterschied. Und wenn wir jetzt aber auf den Mond fliegen und dann runtergucken und sagen, boah, die Entfernung bis zum Berg oder bis zum See, das ist verhältnismäßig gering. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob wir wie der See und Berg, wir vergleichen uns mit Menschen, aber der Abstand zu Gott ist um ein Vielfaches größer. Wir vergleichen uns mit Menschen, aber Jesus ist der Maßstab. Wir sollen uns mit Jesus vergleichen. Ja, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Danke, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Es gibt eine Geschichte, wo eine Kinderstundenlehrerin dieses Gleichnis ihren Kindern erzählt hat, also in der Kinderstunde. Und dann kam sie auch zu der Stelle und hat gesagt, wisst ihr was? Der Pharisäer hat gesagt, Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Das war überhaupt nicht gut von ihm. Gott sei Dank sind wir nicht wie dieser Pharisäer. Und ja, wir lachen wahrscheinlich jetzt und sagen, oh, Gott sei Dank sind wir nicht wie diese Sonntagsschullehrerin. Ja, wir ertappen uns da oft selbst. Interessant ist aber auch, dass der Pharisäer hier nicht nur sagt, wie er nicht ist, sondern er prahlt auch damit, was er alles Gutes tut. Er sagt, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Also er tut nicht nur das, was gefordert ist, sondern er setzt noch einen drauf, er übertrifft es. Und das ist ein typisch religiöses Verhalten. Pflichten und Anforderungen, die werden erfüllt, um es anderen zu präsentieren. Und damit will ich nicht sagen, dass wir kein kompromissloses Leben führen sollen. Aber die entscheidende Frage ist, für wen führen wir es? Führen wir es für Gott? Führen wir es für uns? Oder führen wir es für die Menschen, damit die das sehen? Wen wollen wir damit ehren? Und wenn man dieses Gebet so anschaut, dann habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass der Pharisäer versucht, Gott oder auch den Menschen, die drumherum stehen und die das hören, er versucht, ihnen einen Menschen darzustellen, von dem Gott begeistert ist. Gott, dieser Mensch, so wie ich ihn hier beschreibe, Gott muss begeistert sein von mir. Einmal kam eine Frau zu Pastor Busch und hat zu ihm gesagt, Pastor Busch, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich wurde getraut, ich gehe regelmäßig zum Abendmahl. Was fehlt mir noch? Und da schaute Wilhelm Busch sie sehr ernst an und sagte, Gnädige Frau, dann fehlt Ihnen nur noch die kirchliche Bestattung und die ewige Verdammnis. Ja, das war sehr hart. Und so deutlich konnte Wilhelm Busch zu Menschen reden. Es war sehr hart, aber es war auch sehr heilsam, weil die Frau hat erkannt, dass ihr diese christliche Religion nicht hilft. Auch wenn alles nach außen hin so gut scheint, wenn der Inhalt fehlt, dann nützt das alles nichts. Und so ist es auch hier. Beim Pharisäer sehen wir diesen äußeren Schein. Und wir sehen diesen äußeren Schein vom Pharisäer, aber auch im Gebet merken wir, da ist nicht viel Inhalt. Und dann haben wir hier noch eine Menschengruppe, den Zöllner. Und hier lesen wir, der Zöllner stand von ferne und das ist kein Sicherheitsabstand wegen Corona oder so, sondern er will damit zeigen oder er will damit zum Ausdruck bringen, dass er unwürdig ist, in der Gegenwart Gottes oder in der Gegenwart der Gerechten zu sein. Ja, er hält sich zurück, er hält Abstand. Ich habe es nicht verdient. Er war ja ein Verräter, er war ein offensichtlicher Sünder. Er brauchte sich selbst nichts vormachen. Und das Interessante ist auch, dass er es auch von der Gesellschaft mitbekommen hat. Ihm wurde ständig von außen gesagt. Ihm wurde ständig gesagt, du bist ein Verräter, du bist ein Sünder, du gehörst nicht zu uns. Ihm wurde es von allen Seiten vermittelt, aber er wusste es auch selbst. Er wusste ja, dass er die Menschen betrügt. Und das Ganze bringt er hier zum Ausdruck, unter anderem, indem er Abstand hält. Und dann wird auch beschrieben, er wagt es nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben. Und bei kleinen Kindern merkt man, oder woran merkt man bei kleinen Kindern, dass sie gelogen haben oder dass sie was verbrochen haben? Sie können einem nicht in die Augen schauen. Sie können den Augenkontakt nicht halten. Voller Scham einfach. Und genau das wusste der Zöllner auch. Er war sich seiner Schuld bewusst und konnte seine Augen vor Scham nicht zum Himmel erheben. Und er hat hier auch nicht den Gedanken, dass er sagt, ja, aber immerhin bin ich im Tempel und die anderen Zöllner sind nicht hier. Immerhin bin ich besser als die anderen Zöllner. Das hören wir hier nicht. Vielmehr sehen wir hier irgendwie dieses sehr Betroffene. Er bringt das mit seiner Haltung sehr zum Ausdruck, später dann auch mit dem Gebet. Aber jetzt mit der Haltung deutet es er sehr stark an, dass er sehr betroffen ist über seine Sündhaftigkeit, dass er unwürdig ist. Und dann als dritte und letzte Geste schlägt er sich an seine Brust. Und das ist nicht an Stolzes auf die geschwollene Brust schlagen oder irgendwas Tarzan-ähnliches Trommeln auf der Brust, sondern diese Geste, die finden wir noch einmal in der Bibel, in Lukas Kapitel 23, Vers 48. Das ist die Geschichte, wo Jesus am Kreuz hängt und die Menschen kommen und die erleben das mit. Und dann lesen wir in Lukas 23, Vers 48, und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Ja, ich glaube, ich bin überzeugt, es gibt keinen tragischeren oder schrecklicheren Moment als den, wo Jesus mit unserer Schuld am Kreuz hängt und stirbt. Und die Menschen, die das mit ansehen, die reagieren genauso, wie der Zöllner es tut. Sie sind betroffen über das, was da passiert, und sie schlagen sich an die Brust. Okay, jetzt haben wir nur geguckt, wie der Zöllner sich verhält, aber was hat er eigentlich zu sagen? Was sagt er? Er betet, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das Gebet ist so anders wie das vom Pharisäer, oder? O Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer hat Gott in seinem Gebet gesagt, wie gut er ist, was er nicht alles Gutes tut. Und was macht der Zöllner? Er bietet Gott hier nichts an. Er sagt nicht, Gott, ab heute strenge ich mich wieder an. Ab heute gebe ich so richtig Gas und ich werde mich bemühen, dass ich so lebe wie der Pharisäer. Das sagt er nicht. Aber was er auch nicht sagt ist, Gott, ich habe deinen Heilsplan verstanden. Ich weiß, dass die ganzen Opfer von den Tieren nur ein Hinweis auf Jesus waren. Und Jesus ist das perfekte Opfer und er spricht mich vor dir gerecht und er vertritt mich vor dir. Das sagt er alles gar nicht. Und interessanterweise erwähnt Jesus auch sein Werk am Kreuz gar nicht, weil es ja auch noch gar nicht vollbracht wurde. Das, was hier klar wird in dem Gebet ist, dass Gerechtigkeit und Rechtfertigung ein Geschenk von Gott sind. Nichts, was du durch eigene Leistungen erreichen kannst. Was er nämlich sagt ist, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bin ein elender Sünder, ich bin es nicht wert, in deiner Nähe zu stehen, ich bin es nicht wert, zu dir aufzuschauen. Ich leide unter meinem sündigen Zustand und ich brauche Vergebung. Ich bin auf deine Gnade angewiesen. Er sagt, sei mir gnädig. Ich brauche deine Gnade. Und das wird hier sehr deutlich. Ich bin sündig und ich schaffe es nicht allein. Das können wir aus dem Gebet nehmen. Ich bin sündig und ich schaffe es nicht allein. Und Jesus sagt dann über diesen Zöllner, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab im Gegensatz zum Pharisäer. Dieser ging gerechtfertigt. Jetzt könnte man meinen, aber theologisch waren die doch gar nicht so unterschiedlich. Die haben an denselben Gott geglaubt. Sie haben an die gleichen Schriften, an das Alte Testament geglaubt. Sie haben in der gleichen Religion gelebt. Sie haben die gleichen Opfer praktiziert. Aber der feine Unterschied, der nicht nur den Zöllner und den Pharisäer trennt, sondern die ganze Menschheit in diese zwei Lager aufteilt, kann ich Gott durch eigene Leistung gefallen oder nicht? Kann ich durch eigene Leistung gerettet werden oder nicht? John MacArthur hatte mal eine Konversation mit Mormonen und während dieser Konversation machten sie folgende Aussage. Die Errettung geschieht nur aus Gnade. Und dann sagt John MacArthur, okay, ich will gerettet werden, was muss ich tun? Und dann sagten die, ja, zuerst musst du dich nach der Art der Mormonen taufen lassen. Und dann musste der Mormonenkirche beitreten. Und dann fing eine Liste an. Und dann hat er überlegt und sagt, aber das klingt überhaupt nicht nach Gnade, das klingt doch nach Werken. Und dann haben sie über diesen Punkt noch ein bisschen diskutiert und dann irgendwann hieß es, ist Gott nicht gnädig, dass er uns erlaubt, uns unser Heil zu verdienen? Ja. So viel zum Thema Errettung aus Gnade. Warum ist Selbstgerechtigkeit so ein Problem? Warum ist das so ein Problem? Wir lesen in Epheser 2, die Verse 8 und 9, aus Gnade seid ihr gerettet und nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ja, der Ruhm gehört Gott allein. Und Selbstgerechtigkeit bedeutet auch, ich stelle mich auf eine Stufe mit Jesus. Ja, und ich sage, was Jesus gemacht hat, das schaffe ich auch. Ich stelle mich mit ihm auf eine Stufe. Und Jesus rundet dieses Gleichnis dann noch sehr schön ab und er sagt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und er sagt, wenn du dich selbst erhöhst und wenn du dich auf eine Stufe mit Gott stellst und meinst, du kannst schaffen, was eigentlich nur Gott kann, dann wirst du bitterböse fallen. Und im Gegenzug, wenn du dich selbst erniedrigst wie der Zöllner, wenn du Buße tust über deine Sünden, dann wirst du erhöht.